Hallo und Salam, willkommen zum Podcast MSRX Berberin. In diesem Podcast geht es darum, auf die Spuren unserer Vorfahren zurückzublicken und uns von der Fremdbezeichnung Berber wegzubewegen und stattdessen uns frei zu machen und zu einem Teil unserer Identität, also als Immersirin, zurückzufinden. Ich bin Samira und ich werde dich durch die Folgen begleiten. Wenn du dich also für die Geschichte, Kultur, Sprache und Kunst der Immersirin, ergo auch Nordafrikaner, interessierst, dann bleib doch dran! Salam und willkommen zur nächsten Folge. Also an dieser Stelle möchte ich erstmal Danke sagen, dass du nochmal reinhörst. Und wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann hör dir doch auch gerne die anderen Folgen ein. Genau, heute geht es um ein unglaublich interessantes Thema. Und zwar um die Psyche oder die Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen zum einen. Also traumatische Erfahrungen, die du vielleicht selber nicht gemacht hast, sondern deine Eltern und Großeltern, plus traumatische Erfahrungen, die du selber gemacht hast, zum Beispiel Rassismuserfahrungen, was die für eine Auswirkung auf deine Psyche haben, und also diese Erfahrungen. Und gerade zum Stichwort transgenerationale Traumatisierung, ich glaube, ich habe das in echt fast jeder Folge hier irgendwo hier und da gedroppt, aber ich hatte einfach diese psychologische Tiefe und das Verständnis der Psychologie nicht, um tatsächlich darüber sprechen zu können. Und daher habe ich mir für diese Folge Sarah ins Boot geholt. Sie ist Psychologiestudentin, ist auch inshallah bald fertig. Also an dieser Stelle hoffen wir nur das Beste. Und ich drücke dir hier die Daumen, Sarah, dass du das glatt über die Bühne bringst. Und das Interessante ist aber auch bei Sarah, dass sie einen interessanten Fokus setzt. Also sie hat jetzt auch eine Instagram-Seite ins Leben gerufen mit dem Namen Migrantische Psyche. Und das sagt eigentlich schon viel aus, denn sie setzt den Fokus eben auf die Psyche von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da spielen Sachen mit rein, oder da spielen Punkte eine Rolle, wie zum Beispiel Rassismuserfahrungen, was hat es für Auswirkungen, aber eben auch diese transgenerationale Traumatisierung, ne? Was haben meine Eltern oder meine Großeltern vielleicht oder welche Verhaltensmuster haben sie sozusagen weitergetragen an mich, was bedeutet das generell für mich und so weiter. Also mega spannende Geschichte, und davon gibt es echt sehr wenig. Das thematisieren wir eben auch in der Podcast-Folge, generell auch wissenschaftlich. Aber ich will hier auch gar nicht viel zu viel vorgreifen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Vielleicht eine Sache noch: Diese Folge wird in zwei geteilt. Im ersten Part geht es um Rassismus, um die Psyche generell, wie man sich Hilfe holt, was das für eine Hürde ist und so weiter und so fort. Im zweiten Part geht es um die transgenerationale Traumatisierung. Ich wünsche dir viel Spaß und
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Willkommen Sarah in meiner Podcast-Folge heute, wo es vor allem, also mit dem Fokus auf transgenerationale Traumata geht, aber auch so ein bisschen so die Psyche von Migranten und Migrantinnen oder Kindern von Migranten und Migrantinnen. Das hat vielleicht nicht ganz, also an die Zuhörer, vielleicht nicht unbedingt nur mit Masieren zu tun, aber generell, also es hat auch was mit uns zu tun, aber auch generell mit Leuten oder Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte und so weiter. Und das ist unglaublich wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und daher freue ich mich umso mehr, dass du dabei bist, Sarah, heute. Sarah ist Studentin für Psychologie. Und arbeitet auch in dem Bereich. Also inshallah wird sie uns auch weitere Einblicke so ein bisschen darüber geben. Und hat vor kurzem auch in Instagram eine richtig tolle Seite ins Leben gerufen. Migrantische Psyche nennt sich die Seite, wo sie über bestimmte oder verschiedene Themen auch aufklärt. Alles so ein bisschen rund um die Psyche und dann aber in Verbindung mit migrantische Geschichte und die kulturellen Hürden und so weiter und so fort. Und in dem Punkt würde ich gerne das Wort an dich übergeben, Sara, und würde dich einfach mal fragen, erstmal, wie kamst du darauf, die Instagram-Seite zu gründen? Und was war dein Impuls? Also was ist der gesamte Hintergrund, vielleicht auch so ein bisschen, was hat dich dazu inspiriert und welchen Input, sage ich mal, bringst du mit, um diese Seite sozusagen zu führen? Also so wahrscheinlich auf der einen Seite dein Studium und dann die Arbeit. Wenn du willst, kannst du uns auch gerne darüber was erzählen. Genau, was war dein Impuls, diese Seite zu gründen?
So, erstmal vielen Dank fürs Willkommen heißen. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Es steht ja jetzt schon ein bisschen länger. Also danke dafür. Ich stelle mich mal kurz vor, bevor ich auf die Frage eingehe. Wie gesagt, mein Name ist Sara. Ich studiere Psychologie, stehe kurz vor meinem Abschluss und möchte dann später auch in die Therapie übergehen. Und genau, so viel dazu. So, es ist so, ich habe die, ich würde am liebsten eigentlich so eine deep Story irgendwie erzählen, wie es zu diesem Account kam, aber es war wirklich eine Nacht- und Nebel-Aktion.
Ah, oh, okay.
Sehr, sehr spannend. Ja, das wird man vielleicht gar nicht denken und es waren auch viele Freunde von mir überrascht, also ich selber war auch in erster Linie überrascht und dann halt meine Freunde. Genau, also es ist so, ich arbeite in dem Bereich, ich studiere das, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Es ist aber so, dass ich, obwohl ich sage erstmal was dazu, ich arbeite seit 2016 in dem Bereich mit Geflüchteten, also ich dolmetsche die Sprache Paschto, also Paschto-Deutsch, Deutsch-Paschto, mhm. Vor allem in Asylverfahren. Ich war auch viel bei Behördengängen dabei, Arztbesuchen und dann auch in der Psychotherapie. Das war dann das erste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin, beziehungsweise diesen Schnittpunkt zwischen Studium und Sprache gefunden habe, schon ganz früh. Und arbeite seit 2,5 Jahren auch in einer psychosozialen Beratungsstelle für Geflüchtete. Mhm. Und dort dolmetsche ich unter anderem, aber organisiere hauptsächlich alles Mögliche. Und habe dann für mich mit der Zeit irgendwie beschlossen oder entdeckt, dass ich später auch in diesem Bereich arbeiten möchte. Ich konnte mich ganz lange mit vielen Menschen und vielen Wegen auch in der Psychologie irgendwie nicht identifizieren. Mhm. Und obwohl ich schon wusste, also schon bevor ich das Studium begonnen habe, dass ich später in die Therapie möchte, also als Therapierende, konnte ich mir irgendwie nichts richtig darunter vorstellen. Also wie gesagt, ich konnte mich mit vielem und vielen nicht identifizieren. Und als ich dann auf diesen Schnittpunkt getroffen bin, dachte ich mir so, okay, das ist es. Und interessanterweise ist aber vor allem so im vergangenen Jahr, auch privat und in meinem Umfeld, so unsere individuelle und auch kollektive, ja, unsere Erfahrungen sind so in den Fokus gerückt, vor allem halt, ja, wegen einfach dieser internationalen Krise, in der wir uns befinden. Ich glaube, man kann gar nicht anders, als sich mit sich selbst und einander zu beschäftigen.
Das stimmt, ja.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, Geflüchtete auf jeden Fall. Und ich werde da bestimmt viel beitragen können, vor allem aufgrund meiner Sprachkenntnisse. Aber was ist denn eigentlich mit mir? Und was ist denn eigentlich mit meinem Umfeld? Wenn man sich oft seinen Privilegien bewusst ist, ich bin hier aufgewachsen, ich habe es so gut Und andere, die erst vor kurzem hergekommen sind, haben es viel schlechter und wie helfen wir denen und so weiter. Und dann aber merken so, ganz ehrlich, so hilf dir erstmal selber und versteh erstmal, was deine Problematik ist und die deiner Freunde und die deines Umfeldes. Und dann kannst du den Radius etwas ausweiten. So viel dazu. Und habe dann das, also ich habe mit meinem ich habe eine gute Freundin an dieser Stelle, liebe Grüße, sie wird sich angesprochen fühlen, mit der ich ganz viel rumphilosophiere und meine Unsicherheiten teile und sie ihre. Und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, wieso mache ich mich denn abhängig irgendwie von gewissen Abschlüssen oder gewissen Punkten, die man im Leben erreichen will, um dann was zu bewirken. Weil wie gesagt, ich habe mich mit vielem nicht identifizieren können und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas kommt, was mir so einen Stoß gibt. Aber dann dachte ich mir, komm, gib dir den doch einfach selber. Und dann habe ich über Nacht einfach diese Seite erstellt und bin dann schlafen gegangen. Also ich habe die nachts erstellt, bin schlafen gegangen und hatte am nächsten Tag mega viele Ideen und Themen, mit denen ich mich befassen möchte, bei denen ich glaube, dass sie sehr, sehr relevant sind für mich, für uns, für euch. Genau, so ist das ins Rollen gekommen.
Wow, wie interessant. Also das ist witzig, weil die Tatsache, warum dieser Podcast überhaupt auch zustande kam, ist auch wirklich, weil es halt nichts über meine Geschichte gab, über meine Herkunft oder sonst irgendwas. Dann habe ich, glaube ich, einen kleinen Podcast gefunden und da ging es darum. Und dann hat es aber jemand erzählt, mit dem ich mich null identifiziere. Und so wie er es erzählt hat, war auch total fatal, weil wenn ich nicht ein gewisses Selbstbewusstsein hätte, dann wäre ich, ja, keine Ahnung, dann hätte ich gedacht, wir wären voll die Loser. Und da habe ich auch gedacht, ja, irgendwie, Alter, dann mache ich es doch einfach selber. Und das finde ich jetzt interessant, dass du auch sagst, ja, irgendwie habe ich mich nicht damit identifizieren können. Ich muss jetzt nicht unbedingt gleich einen Abschluss schon haben. Ich bin fast kurz davor. Ich habe schon Erfahrung so in der Arbeit so ein bisschen. Und warum mache ich es nicht selber? Aber hier habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du konntest dich nicht damit identifizieren. Mit dem Lernstoff oder mit was
konntest du dich nicht identifizieren? Ja, genau. Also mit ganz vielem. Ich konnte mich mit vielen Mitstudierenden nicht identifizieren. Da kann man aber jetzt irgendwie überlegen, woran es lag. Liegt es an mir, liegt es an denen, liegt es an allen, so wahrscheinlich beidem einfach und vielen anderen Dingen. Und gleichzeitig hat es mir irgendwie nicht genügt, mir zu denken, okay, ich gehe dann später in die Therapie als Therapeutin hoffentlich. Also dieser gerade Weg, sage ich mal, der ist zwar schön und gut, aber das schien mir irgendwie nicht als genügend. Also nicht ausreichend für meine Erfüllung. Ich bin immer noch nicht erfüllt, ja, und es wird bestimmt noch ein langer Weg sein, wenn man überhaupt das Ziel jemals erreichen kann, der Erfüllung. Aber irgendwas hat gefehlt und ich konnte halt wirklich nicht benennen, was es ist. Und dadurch, dass ich in meinem Umfeld, also sei es jetzt studiumtechnisch oder beruflich oder generell einfach in meinem Umfeld, habe ich so nichts gesehen, wo ich mir dachte so, okay, das ist es jetzt. Also Therapie ja, aber das reicht mir irgendwie nicht. Ich will irgendwie etwas Bestimmtes machen, irgendetwas, was mich wirklich anspricht und bei dem ich weiß, okay, ich kann mit dem Potenzial, was ich habe, noch mehr bewirken, als wenn ich nur den geraden Weg gehe. Also nichts gegen den geraden Weg und nichts gegen Menschen, die therapieren. Aber ich weiß, also ich habe die ganze Zeit gespürt, okay, da ist ein Potenzial und ich konnte es aber einfach nicht fassen. Genau.
Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Also ich muss auch sagen, ich habe ja auch selber mit dem Gedanken gespielt, also von einer Zeit in Therapie zu gehen. Und dann habe ich mich doch für ein Coaching erstmal entschieden. Was mir auch sehr viel geholfen hat, muss ich sagen. Aber weißt du, was mein erster Gedanke war?
mich wird doch jemand, der jetzt erstens keine Rassismuserfahrung gemacht hat und auch jetzt keiner, der meine Kultur nicht versteht und vielleicht auch nicht meine Religion, der wird mich doch nicht verstehen. Ja, und ich habe da auch keine, also wirklich, mein erster Impuls war wirklich, ich kann ihm doch niemals alles erzählen, was ich gerne erzählen würde. Mhm. Weil er wird mich nicht verstehen oder sie wird mich nicht verstehen.
Mhm.
Und das stimmt schon. Also ich glaube, das Erste, was ich dann auch gemacht habe, war dann so, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nach Muslimen gesucht oder irgendwie sowas. Mhm. Also irgendjemand, der überhaupt so auch mich verstehen kann und sensibel damit umgehen kann. Ja. Zumindest war das so in meinem Kopf. Ich war noch nie in einer Therapie. Das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt, so, dass es voll schwierig ist, generell für, also ich sehe es jetzt bei mir und in meinem Umfeld, überhaupt dieses Umdenken, okay, ich bin jetzt bereit für die Therapie oder ich würde jetzt gerne echt in Therapie gehen, weil es geht nicht mehr. Das ist echt voll die Hürde. Aber Fakt ist, ich würde mich wohler fühlen bei jemandem, wo ich glaube, er kann mich besser verstehen, als bei jemandem, der vielleicht dieses Gefühl nicht in mir auslöst. Also verstehst du, was ich sagen will?
Ja, auf jeden Fall verstehe ich, was du meinst. Das ist ja auch, das ist ganz gut, dass du das erwähnst. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber auch für mich zum Anknüpfen. Die Inhalte, die ich dann auf diesem Account behandle und behandeln möchte weiterhin, die richten sich ja gerade an Personen und an Gruppen und generell an das Kollektiv. Also weil wir eben ganz oft gar nicht wissen, an wen wir uns wenden müssen, beziehungsweise dieser Punkt, überhaupt diesen Punkt zu erreichen, sich an jemanden wenden zu wollen und zu können, das ist ja schon ganz, ganz schwierig. Man muss ja überhaupt erstmal einsehen, dass man Probleme hat, mit denen man alleine vielleicht nicht fertig wird und mit denen man vielleicht auch mit Geduld und Ausdauer und Zeit nicht fertig wird, weil sie einfach bleiben oder sich wiederholen und so weiter. Und da ist halt ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man sich dann schon jemandem anvertrauen möchte, es auch so tut, dass man verstanden wird, bestenfalls. Aber es ist halt schade, dass man sagen muss, bestenfalls. Ja, also wenn man sich dafür entscheidet, dann sollte es ja gewährleistet werden können, dass man verstanden wird. Und es ist halt viel zu oft überhaupt gar nicht der Fall.
Ja, also ich glaube, dass es sowieso sehr schwierig ist. Ich habe mal nämlich auch einen Ratgeber dazu gelesen, so, okay, was wären denn die nächsten Schritte? Und da wurde einem auch geraten, dass es auch sein kann, dass man nicht vibet. Also egal, generell. Und jetzt kommt dann noch dieser Hintergrund dazu oder dieser kulturelle Aspekt vielleicht. Das heißt, das ist dann noch mal doppelt so schwierig, ne? So jemanden zu finden, der dich kulturell versteht. Und dann auch noch, vibet er mit mir oder nicht? Ja, das ist dann so eine kleine Schwierigkeit.
Ja, du hattest ja auch, als du mir die Frage gestellt hast, hast du ja auch erwähnt, kannst du dich mit den Inhalten im Studium nicht identifizieren? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass in unserem Studium überhaupt gar nichts zum Thema Rassismus behandelt wurde. Ich sage bewusst wurde, weil ich nicht weiß, was in den aktuellen neuen Jahrgängen der Fall ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Arbeitskollege von mir ein Seminar zu Flucht und Migration durchführt im psychologischen Kontext. Mhm. Aber ich meine, ein Seminar wird jetzt auch nicht alle Probleme lösen. Vor allem ist eine begrenzte Anzahl, es ist nicht Pflicht, sondern es ist ein Wahlmodul.
Mhm.
Deswegen, also da wird es überhaupt gar nicht thematisiert. Also sowohl Rassismus als auch generell strukturelle Probleme und auch kulturelle Sensibilität oder kulturelle Vielfalt.
Das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, wann war das mit, also auf jeden Fall am 19. Februar war das, also beim Gedenktag von Hanau, bin ich auf ein Video gestoßen, so ein Erklärvideo, wo es darum geht, welche Auswirkungen oder Da ging es erstmal darum, dass überhaupt Rassismus eine Auswirkung auf die Psyche hat und dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund dann echt einfach schneller eine psychische Erkrankung erleiden könnten, rein aus diesem Grund, rein aus Rassismusgründen sozusagen oder Rassismuserfahrungen. Was würdest du dazu sagen?
Also auf jeden Fall hat das eine Auswirkung, eine sehr, sehr große und relevante Auswirkung. Leider, das habe ich auch, weil ich persönlich das Glück hatte, nicht viele Rassismuserfahrungen machen zu müssen. Mhm. Ich lebe auch in einer Stadt, die sehr, das Wort mag ich jetzt nicht so, aber divers ist. Mhm. Und auch, wo ich aufgewachsen bin, ich bin in, ja, dieses Wort mag ich noch weniger, aber in einem sogenannten sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Mhm. Also sehr umstritten, dieser Ausdruck. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen. Ja, das heißt, ich war mit sehr, sehr vielen Menschen konfrontiert, die einen ähnlichen Hintergrund hatten, wenn nicht sogar den gleichen. Aber habe halt später merken müssen, ganz ehrlich, das ist ein so großes Problem gesellschaftlich, strukturell. Und also wenn man es mal biologisch betrachtet, ja, humanbiologisch existieren keine Rassen. Also wir haben eigentlich zwar individuelle, aber gleichzeitig die gleichen menschlichen, biologischen Voraussetzungen. Gesellschaftlich, und wir leben nun mal in dieser Gesellschaft oder in Gesellschaften, wurde das Konzept der Rassen ja entwickelt. Das wurde uns eingetrichtert, ohne dass wir das vielleicht auch gemerkt haben. Und das ist ja letztendlich dann ein Produkt von Rassismus. Und da werden einfach gesellschaftliche Ressourcen ungerecht verteilt. Und es ist alles historisch gewachsen. Das sind Dominanzstrukturen, von denen wir oftmals nicht viel mitbekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, oder es ist einfach Tatsache, dass wir uns immer mehr damit befassen. Wir werden immer lauter. Andere werden immer lauter, man hört es zum Glück endlich. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswirkung, weil der Rassismus, also Rassismuserfahrungen einmal individuell, also wenn jetzt einfach ich als Individuum eine rassistische Erfahrung mache, in erster Linie löst es bei mir Stress aus. Mhm. Und ich hoffe, wir alle wissen, was für eine große negative Auswirkung Stress auf den Menschen hat. Ich behaupte mal, ein Leben ohne Stress ist überhaupt gar nicht möglich. Also es ist gewissermaßen normal, aber das Ausmaß, also das sprengt einfach den Rahmen, wenn man rassistische Erfahrungen macht, individuell. Und dann aber strukturell, also wenn du es individuell vielleicht nicht mal wahrnimmst, weil du, keine Ahnung, irgendwo aufgewachsen bist, wo das für dich normal ist, oder du es halt nicht wirklich realisierst erstmal. Strukturell bist du aber einfach benachteiligt. Das ist einfach eine Tatsache. Und vor allem, wenn du es dann realisierst, da kommt so viel emotionaler Schmerz, sozialer Schmerz dazu. Und das wirkt sich einfach auf die Gesundheit aus, auf die kognitive Verarbeitung. Du empfindest Ärger, Wut, Trauer, Angst, was ja letztendlich alles mit Stress einhergeht oder andersrum. Und das Gesundheitsverhalten verändert sich. Man teilweise wird es, also man verhält sich auch riskanter. Die Bedrohungen, die man erlebt, nimmt man mit der Zeit vielleicht anders wahr, weil man so sensibilisiert ist dafür. Man grübelt, man beschäftigt sich mit so vielen Dingen, vielleicht auch unbewusst. Es ist ja so, wenn man mal überlegt, in unserer Gesellschaft ist ja das Streben nach Glück ganz groß geschrieben. Ja, ich selber habe vorhin von Erfüllung gesprochen, davon, dass ich mich mit nichts identifizieren konnte und so weiter. Mhm. Das sind alles immer noch, auch wenn ich als Mensch Teil eines Kollektivs benachteiligt bin strukturell, das ist immer noch ein Privileg, überhaupt daran denken zu können. Damit identifiziere ich mich jetzt nicht. Ich will lieber dieses und jenes machen und ich suche nach dem richtigen Etwas, was mir dann irgendwie Erfüllung beschert, ja. In einer perfekten Gesellschaft hätten wir alle die gleichen Voraussetzungen und wir alle könnten nach unserem individuellen Glück streben. Aber wenn du dich sowieso mit Stressfaktoren auseinandersetzt, individuell, schau mal dann, wie die Faktoren, die dein Streben nach Glück ausmachen, beispielsweise, was will ich arbeiten, was will ich studieren, wie werde ich gesundheitlich versorgt, wie werde ich bei Behörden behandelt und so weiter. Das sind alles Dinge, die gehören zu unserem Alltag. Also ohne die können wir in einer bürokratischen Gesellschaft gar nicht existieren. Und wenn es da schon anfängt mit der Benachteiligung, dann kommst du überhaupt gar nicht erst in Ruhe zu dem Punkt, an dem du sagst, was erfüllt mich. Sondern du bist so beschäftigt mit anderen Sachen, mit strukturellen Dingen, dass du halt einfach ja, dich mehr oder weniger im Kreis drehst. Vor allem, wenn die Mehrheitsgesellschaft diese Struggles nicht anerkennt.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast. Wirklich ein unglaublich, weil ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt, dieser Struggle. Und dann hast du ne, so dein normaler Alltag und dann wird es aber die ganze Zeit ausgebremst. Und dann ist vielleicht jemand dabei, der gerade die gleichen Struggles hat. Also er versucht auch, keine Ahnung, seinen Job zu finden, der ihn erfüllt oder den richtigen Partner oder was auch immer. Aber der geht viel schneller, der kann viel schneller laufen, weil er hat diese, er hat diese Stopper nicht. Mhm. Und wir haben die Stopper. Und interessanterweise, was ich mir halt auch manchmal anhören darf, nicht immer, möchte ich hier auch nochmal klar erwähnen, also es gibt auch Leute, die auch mega supportive sind von der Mehrheitsgesellschaft, ich glaube, die auch jetzt langsam realisieren, okay, wir haben auch eine Verantwortung zu tragen. Wir müssen diesen Diskurs mitführen, sozusagen, also gegen Rassismus und aktiver und nicht nur einfach irgendwas sagen oder reden und wir dürfen nicht passiv sein. Aber es sind halt bei 82 Millionen immer noch zu wenige. Wir sind halt immer noch die Minderheit.
Ja. Ja.
Und der Punkt ist einfach, manchmal lasse ich mir aber oder sagen, oder muss ich mir anhören von Leuten der Mehrheitsgesellschaft, die eben noch nicht begriffen haben, dass sie mitwirken müssen. Ja, ich kann mich jetzt damit nicht beschäftigen. Ich habe jetzt meinen eigenen Kram noch. Ich habe, keine Ahnung, meine Mutter ist krank oder so. Und ich denke mir, und in dem Moment denke ich mir, ja, meine Mutter kann auch krank sein. Oder meine, verstehst du? Ja. Aber ich muss mich damit beschäftigen, sonst müssen sich meine Kinder noch damit beschäftigen und meine Enkelkinder.
So, meine Lieben oder mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, an dem Punkt mache ich hier einfach einen Stopp, sodass du einfach dieses Thema Rassismus und die Auswirkungen auf die Psyche, gerade als Mensch mit Migrationsgeschichte oder generell auch vielleicht ohne Migrationsgeschichte. Also es gibt ja auch Rassismus gegenüber, Menschen in der, also zum Beispiel in Marokko gibt es Rassismus gegenüber Emiseren, es gibt Rassismus gegenüber Schwarzen, es gibt Rassismus gegenüber den eigenen Leuten sozusagen. Also es muss nicht nur mit der Migrationsgeschichte zusammenhängen, aber dadurch, dass wir jetzt im Kontext von Deutschland sprechen, hängt es tatsächlich auch mit der Migrationsgeschichte zusammen. Und daher mache ich hier den Stopp. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du bei Migrantische Psyche auf Instagram vorbeischauen würdest. Und gerne kannst du auch mir schreiben, Erfahrungen oder Austausch oder sonst irgendwas. Ich bin da mega offen für. Und ich hoffe, dass du auch gerne den zweiten Teil dir reinziehen willst. In dem Sinne, Salam! Thank you.